Mikroform. Enzyklopädie der kleinen Formen.
Morten Schneider über die Flugschrift.
Bei meinem Fundstück handelt es sich um eine französische Flugschrift aus dem frühen 17. Jahrhundert. Sie trägt den Titel Le Mach Fort ou Discours contre les Libelles. Im folgenden Enzyklopädie-Eintrag wird es zunächst darum gehen, wie Schriften wie diese im frühneuzeitlichen Frankreich begrifflich eingeordnet wurden. Anschließend gehe ich darauf ein, wie diese zeitgenössischen Kategorisierungen sich von unseren aktuellen buchwissenschaftlichen Definitionen unterscheiden. Und schließlich werfe ich ein paar Schlaglichter auf typische zeitgenössische Praktiken der Produktion, Verbreitung und Rezeption von Flugschriften. Zuerst aber noch ein kurzer Blick auf das Äußere meines Fundstücks.
Fundstück.
Klein ist die Schrift in doppelter Hinsicht. Sie ist kurz, mit Titelblatt kommt sie auf gerade mal 23 Seiten und außerdem von kleinem Format. Gedruckt wurde sie nämlich im sogenannten Oktavformat, einem klassischen Kleinformat der frühen Neuzeit. Höchstwahrscheinlich wurde sie ursprünglich ungebunden erworben, also ohne Einband, nur von einem dünnen Faden zusammengehalten. Wie wir gleich noch sehen werden, ist dieses Detail wichtig. Auf dem Titelblatt wird uns mitgeteilt, dass die Schrift im Jahr 1620 in Paris veröffentlicht wurde, von einem Drucker namens Louis Boulanger, aufzufinden in der Rue Saint-Jacques beim Bild des heiligen Ludwig. Über den Verfasser verrät uns das Titelblatt hingegen deutlich weniger. Nur drei Initialen. G, N, P. Dahinter verbirgt sich Gabriel Naudet, ein zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alter Medizinstudent, der später als Bibliothekar und Gelehrter zu großer Bekanntheit gelangen sollte. Laut dem Titel handelt es sich bei seiner kurzen Schrift um eine Rede gegen die Libelle, eine zeitgenössische Bezeichnung für Flugschriften. Eine Flugschrift gegen Flugschriften also. Doch was macht diese Schrift eigentlich zu einer Flugschrift? Und was genau meinte man im Frankreich des 17. Jahrhunderts mit dem Wort Libelle?
Definition.
Das französische Wort Libelle leitet sich von dem lateinischen Libellus ab. Es bedeutet zunächst einmal schlicht kleines Buch. Im 17. Jahrhundert hatte das Wort jedoch eine viel engere und deutlich abwertende Bedeutung. Wer eine Schrift als Libelle bezeichnete, warf ihr vor, Beleidigungen oder unbegründete Anschuldigungen gegen eine Person zu verbreiten und damit deren öffentliches Ansehen zu mindern. Diese Wortbedeutung geht auf antike römische Rechtstexte zurück, die die Publikation sogenannter Libelli Famosi verbieten, also diffamierender Kleinschriften. Als im 15. Jahrhundert der Buchdruck ganz neue Größenordnungen der schriftlichen Ehrverletzung möglich machte, besannen sich französische Juristen dieses antiken Straftatbestands und nahmen das Lehnwort Libelle diffamatoire in ihr Vokabular auf. Auch die deutschen Rechtsgelehrten sahen sich angesichts der medialen Revolution dieser Zeit offensichtlich zum lexikalischen Aufrüsten gezwungen. Im selben Jahrhundert wurde die deutsche Sprache analog um das Wort Schmähschrift erweitert. Im Frankreich des 17. Jahrhunderts griffen jedoch längst nicht nur Juristen auf das Wort Libelle zurück, um unliebsamen Veröffentlichungen einen Verstoß gegen Sittlichkeit und Zensurordnung zu unterstellen. Dabei war es nebensächlich, wie viel Unwahrhaftiges, Beleidigendes oder strafrechtlich Relevantes eine zur Libelle degradierte Schrift tatsächlich enthielt. Das Wort Libelle war ein Kampfbegriff, mit dem man fast jede Art von feindlicher Publikation delegitimieren konnte. Zwar wurde es vor allem auf kleinförmige Schriften angewendet, aber eindeutige formale Einschränkungen gab es nicht. Für das deutsche Wort Flugschrift hingegen gibt es seit den 1970er Jahren klare, buchwissenschaftliche Definitionen. Eine der jüngeren und besten Definitionen kommt vom Buchhistoriker Daniel Bellingrath.
Eine Flugschrift ist eine Publikation, die trotz handschriftlicher Ausnahmen in der Regel gedruckt ist, ursprünglich ohne Einband, also ungebunden, hergestellt wurde, tendenziell geringen Blattumfang aufweist und nicht periodisch erscheint, sondern ereignisabhängig.
Der große Vorteil dieser Definition besteht darin, dass sie vollständig vom Inhalt abstrahiert und stattdessen auf Formkriterien setzt. Das unterscheidet sie von anderen gängigen Definitionsvorschlägen, die über formale Eigenschaften hinaus einen offen agitatorischen oder propagandistischen Inhalt verlangen. Eine solche inhaltsabhängige Definition entspricht zwar eher unserem umgangssprachlichen Gebrauch des Wortes Flugschrift. Sie ist aber viel zu eng. Es gibt eine Unmenge an Schriften, die zwar alle genannten formalen Kriterien erfüllen, aber mit denen offensichtlich gar nicht oder nicht in erster Linie politische Ziele verfolgt werden. Ich gehe daher lieber von der Form aus und differenziere dann anhand des Inhalts zwischen verschiedenen Flugschriftentypen. Flugschriften mit einem propagandistischen oder agitatorischen Inhalt kann ich dann beispielsweise als politische Flugschriften bezeichnen. Oder ich nutze für sie das ursprünglich englische Wort Pamphlet. Ich fasse die zitierte Definition noch einmal zusammen. Eine Flugschrift muss ursprünglich ungebunden erschienen sein, also ohne Einband. Und sie muss anders gebunden erschienen sein, also als Gelegenheitspublikation anlässlich eines bestimmten Ereignisses und nicht, wie etwa eine Zeitung, in regelmäßig wiederkehrender Abfolge. Zusätzlich zu diesen zwei Grundbedingungen nennt die Definition nur noch die beiden historisch eindeutigen Tendenzen zur Druckform und zur Kürze. Flugschriften wurden so gut wie immer gedruckt und nicht von Hand geschrieben. Und sie sind fast immer relativ kurz. Im Oktavformat beispielsweise selten mehr als 32 Blatt. Bei nur einem Blatt spricht man übrigens von einem Flugblatt und nicht von einer Flugschrift. Was in dieser Definition unerwähnt bleibt, ist eine dritte, unübersehbare Tendenz, nämlich die zum Kleinformat. Wie verhält sich jetzt also nach dieser Definition das deutsche Wort Flugschrift zum französischen Wort Libelle, so wie es im 17. Jahrhundert verwendet wurde? Die Bezeichnung Libelle zielte vor allem auf den verleumderischen Inhalt einer Schrift, das Wort Flugschrift bezieht sich hingegen auf die Form. Trotz dieser grundsätzlichen definitorischen Unterschiede haben beide Begriffe jedoch sehr oft denselben Referenten. Bei den meisten Schriften, die im 17. Jahrhundert als Libelle bezeichnet wurden, handelt es sich um Flugschriften. Und von diesen kann wiederum sicher eine Mehrzahl zu den Pamphleten bzw. politischen Flugschriften gezählt werden. Darüber kann nur im Einzelfall entschieden werden und man darf dabei nie die polemische Absicht hinter der zeitgenössischen Wortverwendung außer Acht lassen. Zurück zum Fundstück. Schon sein Untertitel, Discours contre les Libelles, deutet darauf hin, dass wir es hier mit einer politischen Flugschrift zu tun haben, die bestimmte andere Publikationen öffentlich als Libelle delegitimieren soll. Aus ihrem Inhalt geht hervor, dass es sich dabei um die zahlreichen anonymen Flugschriften handelt, die zu dieser Zeit den jungen König Ludwig XIII. Und seine Günstlinge der Verschwendungssucht bezichtigen. Im nächsten Teil klammere ich diesen konkreten politischen Kontext aus und gehe lediglich auf zwei Sätze ein, in denen uns Gabriel Naudet etwas über den zeitgenössischen Umgang mit dem Medium Flugschrift verrät.
Gebrauchsroutinen.
Zunächst einer der Hauptvorwürfe, den Naudet gegen die Libelle erhebt. Ihre Veröffentlichungsform diene der Verschleierung ihrer Urheber.
Sie stecken voller Verleumdungen, Betrügereien, Gotteslästerungen und Gemeinheiten und erscheinen unter unanständigen, trügerischen Titeln, ohne den Namen des Verfassers oder der Stadt anzugeben und noch weniger den des Druckers, sodass man sich mit Recht die folgende Klage des Erasmus von Rotterdam zu eigen machen kann. Einst ging ein Risiko ein, wer unter seinem eigenen Namen eine Schmähschrift veröffentlichte, doch jetzt vergnügt man sich allerorten mit anonymen Schriften und hält sich so die Gefahr vom Leib, während man Unschuldige mit Verleumdungen überzieht.
Tatsächlich hatten die europäischen Machthaber große Mühen, ihre Zensurordnungen durchzusetzen. Sie konnten die Publikation anonymer Schmähschriften zwar verbieten, aber völlig unterbinden ließ es sich von ihnen kaum. Diese Schwierigkeit betraf nicht nur gedruckte Texte. So verweist der Titel unseres Pamphlets Le Marfort auf ein in dieser Zeit sehr bekanntes Beispiel für die handschriftliche Verbreitung anonymer Schmähbotschaften. Den Marforio, eine von Roms sogenannten sprechenden Statuen, an denen nachts Spottgedichte gegen den Papst und andere mächtige Bürger der Stadt angebracht wurden. Diese handschriftlichen Zettelpublikationen waren jedoch zahlenmäßig und lokal eng begrenzt. Im frühen 17. Jahrhundert hingegen sah sich das französische Königshaus mit einer bis dato ungekannten Vielzahl an anonymen, regierungskritischen Veröffentlichungen in Druckform konfrontiert. Ein ungleich größeres Problem. An einer anderen Stelle des Pamphlets geht Naudet auf die Produktion und Verbreitung der Libelle ein.
Sie lassen sich leicht aus der Tasche ziehen, werden nur an Freunde weitergegeben und im Geheimen verkauft. Ihr Preis ist hoch, aber wert sind sie nichts. Und noch dazu sind sie schlecht gefertigt, denn schließlich stammen sie aus den Händen eines rohen, ungebildeten und dreisten Pöbels, der sich lenken lässt wie eine Marionette.
Offensichtlich ist das keine neutrale Beschreibung flugpublizistischer Praktiken. Sie weist aber trotzdem auf einige interessante Aspekte der zeitgenössischen Flugschriftenökonomie hin. So mag es vielleicht überraschen, dass Flugschriften verkauft und nicht kostenlos verteilt wurden wie die Flyer von heute. Eine solche Gratisverteilung zu Propaganda- oder Werbezwecken trat jedoch erst ab dem 19. Jahrhundert in den Vordergrund. Im Frankreich des 17. Jahrhunderts hingegen waren Libelle für Drucker und Schriftenhändler ein oft lukratives Geschäft. Das hat nicht nur damit zu tun, dass das erwähnte taschenfreundliche Format und das geringe Gewicht der Flugschriften sie zur idealen Bauchladenware für Straßenhändler machte. Im Vergleich zu gebundenen Büchern waren sie außerdem deutlich billiger und schneller herzustellen. Und aufgrund ihres meist stark ausgeprägten Aktualitätsbezugs war oft mit hohen Verkaufszahlen zu rechnen. Eben dieser charakteristischen Rasanz in Produktion und Vertrieb verdanken die Flugschriften übrigens ihren Namen. Man kennt diese ursprünglich antike Metaphorik unter anderem von den Flügelschuhen des Götterboten Merkur. Weil es in der Produktion von Flugschriften eben vor allem auf Schnelligkeit ankam, war ihre Verarbeitungsqualität oft tatsächlich gering. Aber dafür waren sie für ein urbanes Lesepublikum deutlich erschwinglicher als ein mit feinen Lettern auf gutem Papier gedrucktes Buch. Einmal gelesen, gab man sie oft an Freunde und Bekannte weiter. Es sei denn, man sammelte sie, was ein sehr beliebter Zeitvertreib war. Auch durch lautes Vorlesen in der Öffentlichkeit oder im vertrauten Kreis konnten einzelne Flugschriften ein großes Publikum erreichen, potenziell sogar ein Leseunkundiges. Doch auch wenn Flugschriften potenziell schichtenübergreifend rezipiert werden konnten, waren sie natürlich kein populäres Medium in dem Sinn, dass sie ihren Ursprung im ungebildeten Volk gehabt hätten, wie es Nudé hier polemisch behauptet. Die Libellen des 17. Jahrhunderts richteten sich in erster Linie an ein gebildetes Lesepublikum. Oft wurden sie von Adligen in Auftrag gegeben, um dem öffentlichen Ruf eines konkurrierenden Adligen zu schaden. Bei diesem konnte es sich bisweilen auch um den König selbst handeln, wie in den von Nodé attackierten Flugschriften. Wenn sich solche regierungskritischen Veröffentlichungen schon nicht in den Griff bekommen ließen, konnte ein königstreuer Pamphletist wie er wenigstens versuchen, sie aus dem legitimen öffentlichen Diskurs auszuschließen, indem er sie als Libell verächtlich machte und indem er ihre Urheber als Pöbel brandmarkte.
SprecherInnen: Morten Schneider, Christian Marchlewitz und Gesche Bayer.
Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.